ich freue mich sehr, dass ich hier mit einem Franchise-Nehmer spreche, nämlich mit Niklas.
Ich finde E-Bikes geil, aber ich will das nicht komplett alleine machen, weil das schaffe ich nicht. Jetzt hat er mich angerufen und das Erste, was er sagte, so, also ich kann ja schon mal sagen, ist ein Haifischbecken und Millionär wirst du nicht. Ich weiß noch, wo ich meinen Eltern erzählt habe, so von meinen Plänen, von meinen Ideen, so, dass ich halt mich selbstständig machen will. Und da war nicht Begeisterung oder ja geil und haben wir schon immer gedacht und genau das Richtige. Am 30. November bin ich zu meinem Chef damals gegangen, habe die Kündigung gegeben. Danach ging es mir richtig, richtig schlecht. Also wirklich dachte, ey Scheiße, was hast du getan? Ich habe mittlerweile über 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und so. Die Erfolge, die ich mit meiner eigenen Hände arbeite sozusagen dann erreicht habe, das ist der Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, hier im Schlau-Gründen-Podcast mit einer neuen Episode und zwar aus dem Podcast-Bus auf der Franchise-Expo, der Franchise-Messe, wo sich Franchise-Systeme präsentieren. Und ich freue mich sehr, dass ich hier mit einem Franchise-Nehmer spreche, nämlich mit Niklas. Und er ist gestartet mit Emotion, er verkauft heute E-Bikes. Und hier wollen wir mal ein bisschen in die Geschichte reinschauen, wie du, lieber Niklas, Franchise-Nehmer geworden bist und vor allem warum. Warum verkaufst du heute im Franchising E-Bikes? Was hat dich dahin geführt? Und natürlich, wie fühlt sich das für dich heute an? Und ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist.
Ja, vielen Dank. Guten Tag.
Ja, lass uns mal direkt so reinspüren. Was hast du vorher gemacht, als du ja darüber nachgedacht hast, etwas in deinem Leben zu verändern?
Ja, also es war so, dass ich zum damaligen Zeitpunkt angestellt war, habe gearbeitet für auch einen Franchise-Geber. Nach meinem Studium habe ich da angefangen, habe im Innendienst erstmal gearbeitet, dann bin ich relativ schnell zum Gebietsleiter geworden, also hatte dann auch Verantwortung, auch Personalverantwortung eben bei den Filialen und habe eben auch Franchise-Nehmer betreut. Ja, bin dann natürlich immer wieder konfrontiert worden mit der Welt von Selbstständigen, von Franchise-Nehmern. Also insgesamt war ich 8 Jahre da bei dem Unternehmen, und 4 Jahre davon insgesamt als Gebietsleiter. Und es kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich stoße an Grenzen. Dass natürlich, wie das jeder kennt, der angestellt ist, immer wieder auch Entscheidungen getroffen werden seitens der Geschäftsführung. Damit konnte ich mich auch nicht mehr wirklich an genügend Stellen sozusagen identifizieren. So, das war so ein bisschen die Kombination, weswegen ich für mich gemerkt habe, okay, ich brauche eine Veränderung.
Du musstest Entscheidungen mittragen, die du nicht gerne mittragen wolltest, aber hättest du es nicht gemacht, wärst du quasi der Revoluzzer im Unternehmen gewesen und dann früher oder später draußen wahrscheinlich.
Ja, ich war schon auch immer jemand, der seine Meinung so gesagt hat und der versucht hat, auch zu überzeugen damit und so. Aber natürlich, da stößt man an Grenzen, das ist ja völlig klar. Es sind ja auch ganz andere Entscheidungsabläufe und so. Aber genau so war das, ne? So, dass ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich gehe daran auch kaputt, ne? So, also war gar nicht so sehr die Angst um meinen eigenen Arbeitsplatz, sondern eher diese Unzufriedenheit, die ich so in mir hatte.
Hast du schon Ideen da gesammelt, was für Optionen du hast?
Ich hab begonnen, dann Ideen zu sammeln. Es war ein relativ langer Prozess von dieser Unzufriedenheit, die ich in mir spüre, die natürlich ist ja auch das ist ja nicht von heute auf morgen oder so, sondern man merkt irgendwie, was stimmt nicht und so. Und dann habe ich schon begonnen, mich zu orientieren, zu gucken, okay, was könnte eine Alternative sein? Aber ich bin eben nie jemand gewesen, der ganz klar wusste, das ist mein Weg oder das will ich unbedingt machen. Es gibt ja so Leute, die erzählen, ich wollte schon mit 5 Rennfahrer werden oder so und die werden es dann auch noch oder so, also jetzt in der Liga, aber es gibt ja auch ein paar Stufen drunter, hatte ich einfach so nicht. Ja. Und deswegen, genau, war das für mich erstmal auch schwierig, überhaupt rauszufinden, ja, was ist es denn, ne? was irgendwie besser sein könnte für mich.
Aber du kannst das Franchise ja schon, ne? Die Rückseite von Franchise, nämlich die Seite der Systemzentrale als Beteiligter aus der Systemzentrale.
Das kannte ich und ich hatte da ja schon eine positive Einstellung zu sozusagen. Also es hat mir ja Spaß gemacht, die Arbeit insgesamt. Und wahrscheinlich tatsächlich war das so im Hinterkopf schon mal drin, so ja, das könnte doch echt eine Option für dich selber auch sein, dann auf der anderen Seite sozusagen dann zu stehen. Genau, aber das war nicht sofort dann. Also ich habe, wie gesagt, geguckt, okay, was kann spannend sein? Habe die eine oder andere Bewerbung tatsächlich auch geschrieben, habe auch das eine oder andere Gespräch geführt, das war dann auf dem vertrieblichen Bereich und so, weil ich ja nicht so der
Als Angestellter.
War. Als Angestellter, genau, erstmal als Angestellter, genau. Und habe immer wieder gemerkt, in dieser Suche, in dieser Recherche, in dem auch Bewerbungen schreiben, Gespräche führen, dass mich nichts so richtig gecatcht hat, ne? Dass ich da nicht eben eine Emotion, ein Feuer, ne? Genau, dann entwickelt habe und so. Und genau, und dann deswegen war ich froh, dass es dann auf einmal so einen Moment gab, wo ein totales Feuer angefangen hat zu brennen. Mhm. Und genau, und dann hat es halt begonnen, sozusagen meinen Weg zu Emotion erstmal und dann später halt mit Emotion.
Dann beschreib mal das Feuer, das gebrannt hat. Wann, genau. Was hast du erlebt? Genau.
Also war sozusagen besonders gut sichtbar, weil es nachts war. Dann sind Feuer ja nochmal heller, scheinen nochmal heller. Damals viel Auto gefahren eben als Gebietsleiter und das war eben nachts in dem Fall irgendwo, glaube ich, zwischen München und Garmisch, irgendwo da die Ecke war das. Und da war ein Bericht, eine Reportage über das Phänomen Peak Oil, das beschreibt, dass Ressourcen endlich sind, unter anderem Öl. Und dass das dazu führen wird, egal ob man das jetzt sozusagen politisch will oder nicht, dass sich Mobilität verändern wird und dass das aber etwas Gutes sein kann. Ne? So, das war so ein bisschen der Tenor der Reportage, weil es eben dazu führt, dass weniger Lärm verursacht wird, gerade in Städten, in Mobilität in Innenstädten, dass einfach weniger Parkplätze geschaffen werden müssen, also mehr Raum da ist, dass auch weniger Emissionen freigesetzt werden, wobei das Thema Klimawandel damals noch gar nicht so prominent war wie heute. Aber ja, ne, dass auf jeden Fall Mobilität sich ändern wird, in den Innenstädten insbesondere, weil kurze Strecken halt mit dem Auto halt wirklich in jeder Hinsicht natürlich tödlich sind, ne, so was Emotionen angeht, was Verschleiß auch angeht, wie gesagt, was Platzbedarf angeht und so weiter. Und dass sich deswegen auch Infrastruktur wird verändern müssen in den Innenstädten und so weiter. Das war, wie gesagt, vor 13 Jahren.
Und dann braucht es auch die Brücke zu Fahrrädern, die du heute verkaufst, ne? E-Bikes.
Ja, genau. Also das fand ich schon mal erstmal faszinierend, so, weil ich bin auch ein politischer Mensch. Ich habe mal Politikwissenschaften studiert und so. Also es hat so als Thema irgendwie, fand ich es auch sehr einleuchtend. Und zufälligerweise hatte ich tatsächlich ein paar Wochen vorher in so einem Kurzurlaub in der Rhön, da war so eine Art Bauernhof und so, die hatten da so zwei E-Bikes stehen, die man nutzen konnte. Das waren E-Bikes, die ganz anders aussahen als die, die man heute so kennt. Also richtige Möhren, wird man heute sagen, so mit schönen, tiefen, bequemen Einstieg und Frontmotor und so. Also
schwer wie Panzer.
Schwer wie Panzer, auch hässlich wie Sau. Ne, so, und da hat man jetzt erstmal keinen Bock und da ist jetzt nichts mit Emotionen, so wenn man sich das Ding anguckt. Ne, so, ich habe es nur trotzdem ausprobiert. Das galt damals noch als exotisch, E-Bike und so. Und dachte ich, ach cool, schon mal von gehört. Ist ja cool, wenn du das jetzt hier mal testen kannst. Ne? So, und dann habe ich mich da drauf gesetzt und bin damit gefahren. Dann war es natürlich ein bisschen hügelig und war total begeistert. Also es war echt ein total schönes Erlebnis, weil es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also das ist übrigens was ich immer wieder bis heute, wenn zum ersten Mal jemand E-Bike fährt, dieses Aha-Erlebnis ist immer wieder da. Also es kommt jemand mit einem Lächeln zurück von dieser Probefahrt und so war es bei mir eben damals auch. Ich finde das total cool, ne, so ein E-Bike zu nutzen und habe gemerkt, das ist eine ganz andere Art von Fahrrad zu fahren. Ne? Also ich habe natürlich Fahrrad benutzt früher, aber das war eine komplett andere Welt und dann, wie gesagt, das ist die Brücke jetzt.
Ne? So. Eins und eins macht zwei quasi, ja. Ne? So, genau, okay. Da begrenzte Ressourcen, genau. E-Bike.
Ja, genau. Habe ich für mich in dieser Nacht auf der Autobahn, habe ich für mich dann die Verbindung hergestellt zu diesem Erlebnis mit dem E-Bike. Weil ich dachte, Moment mal, ne? So, Mobilität wird sich verändern, muss sich verändern in den Städten. Fahrräder spielen eine Rolle, aber viel, viel besser, viel geiler, auch viel, sag mal, viel niedrigschwelliger ist es doch, mit dem E-Bike rumzufahren in den Stadt.
Hast du in dem Moment dann auch die Brücke zu Franchise schon geschlagen oder kam das erst später?
Das kam später. Also für mich war erstmal so, ich war so total froh, dass ich was gefunden hatte, wo ich für brenne, wo ich gemerkt habe, da ist entsteht ein Feuer, ne? So, da habe ich Bock drauf einfach. Ja. Weil ich hatte ja erzählt, dass es ein bisschen gedauert hatte, bis ich überhaupt wusste, ja, was willst, kannst du denn alternativ machen? Du bist unzufrieden jetzt, aber ja, was ist es denn? Und das war erstmal super für mich, ne? Weil dann hatte ich natürlich Energie und konnte mich vertiefen in überhaupt mal das Thema E-Bike, E-Bike-Vertrieb, E-Bike-Markt in Deutschland. Habe einfach recherchiert online. Ne? So, was gibt es da, was gibt es da für Konzepte, was gibt es da für Vertriebskonzepte, was gibt es eben für Ladengeschäfte vielleicht, weil damals war es eben so, es gab Fahrradgeschäfte, logisch, und da musste man schon Glück haben, wenn jemand auch nennenswert irgendwie E-Bikes noch drin stehen hatte. Und außerdem war es nicht so, dass ich gesagt habe, ja, Fahrrad ist auch cool. Klar, ich fand Fahrrad völlig okay, ich habe es gerne gemacht, ich bin von A nach B gefahren, aber es war nichts, wo ein Feuer gebrannt hat, ne? Ja. So, sondern es war echt das E-Bike.
Dann war erstmal so die Idee E-Bike-Verkauf, ne?
Genau, ja, E-Bike-Verkauf, genau.
Um dann festzustellen, Moment, das ist aber eine völlig fremde Branche, ja, und ich bin total der Exot, ich habe gar keine Ahnung von nichts,
genau,
ne?
Ich habe keine Ahnung von nichts. Also dieses, sag mal, dieses also vermeintlich einfache, simple E-Bikes verkaufen, fand ich schon mal cool, ne? Weil ich einfach auch irgendwie Bock hatte, sowas Klares zu machen. Ne? So, also nicht so mega komplex, so, wo man am Schreibtisch sitzt und irgendwie Analysen macht und so weiter. Ich wollte ja machen. Und aber eben, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich hatte keine Ahnung vom Produkt E-Bike, noch nicht mal vom Fahrrad. Ne? Ich war nie jemand, der irgendwie an den Fahrrädern rumgeschraubt hat oder so.
Da hast du wahrscheinlich schnell gemerkt, okay, meine Zukunftsaussichten, wenn ich das so mache.
Also das ist utopisch einfach für mich. Ne? So, und dazu kam noch eben das Unternehmersein, selbstständig sein. Klang zwar irgendwie cool für mich, ne, klang halt nach irgendwie was, das passt total gut, weil ich ja so dieses Machenwollen drin hatte, aber frei entscheiden können, Entscheidungen treffen können überhaupt, genau, die selber umsetzen können, auch sehen, was damit passiert mit den Entscheidungen, sind das die richtigen oder nicht, dann steuern zu können und all diese Dinge, das habe ich gemerkt, ne, so, das, ja, das ist geil, das ist es doch, ne, so, aber ich komme nicht aus dem Unternehmerhaushalt wie andere vielleicht, die das sozusagen immer schon kennengelernt haben, dass es normal ist, wenn die Eltern Unternehmer sind, wenn die sich auch vielleicht sozusagen Tag und Nacht beschäftigen mit ihrem Unternehmen und so, sondern meine Eltern ganz normal Angestellte gewesen, auch im ganzen Umfeld, Freundeskreis, Verwandten, so wenig wirklich so Kontakt, direkten Kontakt gehabt. Und es war also für mich schon eine hohe Hürde, ne, zu sagen, ich werde jetzt Unternehmer, ich werde jetzt selbstständig. Und von daher ging es dann ziemlich schnell, dass ich von der Recherche, ne, was gibt es so im E-Bike-Markt, hingekommen bin zu der Tatsache, okay, ich will Unternehmer sein, ich finde E-Bikes geil, aber ich will das nicht komplett alleine machen, weil das schaffe ich nicht. Ne, so, also wirklich, ich war, also habe da nicht die Hybris gehabt zu sagen, kein Thema, ich mache einen Laden auf und dann läuft das Ding. Ne, so, das war mir klar, das ist nur mal zu groß für mich. Ja. Und so, und dann ja, habe ich gemerkt, es gibt tatsächlich Player schon in dem Markt damals. Es gab damals schon so drei Franchise-Nehmer, die begonnen haben mit dem Thema. Geber, genau, die begonnen haben mit dem Thema, weil es eben so der Beginn war, so von der Nische in den Mainstream mit dem E-Bike, und habe die alle kontaktiert, habe die kennengelernt, mit denen gesprochen, bin auch hingefahren teilweise in Frankfurt, da war einer, und einer davon war eben die Emotion-Gruppe, die damals sehr klein war, habe mich mit dem einen Geschäftsführer, den Tobi Hofstetter, getroffen in München, wo der damals gewohnt hat und heute noch wohnt, und genau, hatte den auch zu, genau, als allererstes habe ich die kontaktiert, hat er mich angerufen, und das Erste, was er sagte, so, also ich kann dir schon mal sagen, ist ein Haifischbecken und Millionär wirst du nicht. Also, ne, das war jetzt schon mal ein Einstieg, wo es erst...
Okay, dann weißt du, wo es lang geht.
Genau, ne, so, das fand ich aber cool, weil es eben realistisch geklungen hat, ne, es war jetzt nicht so von wegen, wir wollen dich hier auf jeden Fall gewinnen, und wir wollen, dass du...
Gib uns deine Eintrittsgebühr, ne?
Eintrittsgebühr und dann danach wirst du schon sehen, ne, so wo du da gelandet bist. Sondern das, und ich wusste ja eben, Franchise, also weil ich vom Franchise-Geber beschäftigt war, ist jetzt eben weder ein Selbstläufer noch irgendwie was, wo du nicht unternehmerisch gefordert bist, ne, wo kein Risiko drin ist, wusste ich ja, dass das alles vorhanden ist. Und deswegen fand ich gut, dass er halt sofort gesagt hat, ne, bevor wir anfangen, so ungefähr, ne, ich sag dir mal, was erstmal das Schwierige ist, ne, so, und dann gucken wir mal, ob du immer noch Bock hast. Ne, und wenn das so ist, dann gehen wir halt tiefer rein. Ne, so, und das war so der Beginn. Und das fand ich schon mal gut. Und dann habe ich mich in dem getroffen und habe gemerkt, da ist auch ein Feuer, was brennt. Da ist eine totale Überzeugung von dem, was er macht, was die machen. Dann habe ich für mich gemerkt, ich will das machen.
Was waren denn die Faktoren für dich? Also was war so das, was dich am meisten gereizt hat, zu sagen, A, ja, Emotion soll es sein, und B, okay, ich gehe den Schritt, ne? Das ist ja ein mutiger Schritt. Gerade wenn du sagst, ich komme nicht aus dem Unternehmerhaushalt und so, ich habe es nicht vorgelebt bekommen, da musst du ja über so eine Klippe erstmal rüber. Ja,
absolut, total.
Was waren die wichtigen Faktoren, die dich dazu befähigt haben?
Also die Hürden waren wirklich hoch. Und ich weiß noch, wo ich meinen Eltern erzählt habe, so von meinen Plänen, von meinen Ideen, so, dass ich halt mich selbstständig machen will. Und da war nicht Begeisterung oder ja geil und haben wir schon immer gedacht und genau das Richtige, sondern da war viel Skepsis, ne, und so von denen echt und okay und so, also sehr, sehr zurück, sehr viel Zurückhaltung und so. Also das war eben so dieses Geprägtsein von, ne, so ein sicheres Angestellten-Dasein und so. Dann war es so, ich hatte ja die Anstellung, das war auch, war ja sozusagen ein guter Job. Ich hatte keine Kohle, nennenswert. Ich hatte so ein bisschen was gespart, aber es war lächerlich, also für das Business insbesondere, weil es halt kapitalintensiv ist.
Ja, man muss die ganzen E-Bikes kaufen, ne?
Genau,
man
muss die E-Bikes kaufen, ne? So, genau, gibt es nicht auf Kommission oder so, sondern die muss man halt wirklich bezahlen, teilweise mit Zahlungszielen, klar, aber man braucht einfach wirklich Kapital, um das überhaupt mal starten zu können. So, und das waren alles Dinge, die in der Tat extrem schwer waren für mich zu überwinden, so. Mhm. Gedanklich natürlich, aber auch ganz de facto, ne? So, weil Kapitalgeld braucht man dann halt nun mal. Und wenn man wenig Eigenkapital hat, ist das schwer zu bekommen, insbesondere weil damals eben nicht, wie dann natürlich viele Jahre später, das E-Bike absolutes Boom-Ding und jeder hatte Bock drauf und so, war ja damals nicht so. Und, ich musste also zu Banken gehen.
Wir sprechen 2012, 2013, ne? So die Ecke. Ja, also 11 Jahre her.
Genau. Und musste Businesspläne schreiben, ganz klassisch, ne? So wirklich seitenlang mit Excel-Tabellen und allem drum und dran.
Mit Unterstützung des Franchise-Gebers oder allein?
Genau. Das war dann schon mit Unterstützung des Franchise-Gebers. Ja. Also die Entscheidung bei mir ist dann relativ schnell gefallen, eben nach diesen Gesprächen. Habe dann auch ein Praktikum mal gemacht in einem Store in Köln, der von denen selber dann damals betrieben wurde, bis heute noch. Und die hatten ja, also es gab damals 10 Franchise-Shops, glaube ich, deutschlandweit. Ne? Heute sind es ja über 100. Und es gab auch nur die 3 Geschäftsführer damals, sonst keinen, der in der Zentrale in Anführungsstrichen gearbeitet hat. Heute sind es über 80. Ja, da sind über 80 Mitarbeiter und so. Genau. Aber es war eben auch dieses sehr unternehmerisch. Also du hast ja gefragt, so was war es denn, was für Emotion dann den Ausschlag gegeben hat und wo waren die Hürden? Also das, was für eine Emotion den Ausschlag gegeben hat, war ganz klar dieser Unternehmergeist, der mir da entgegengesprungen ist, tatsächlich beim Tobi, beim Reimer, Hendrik, die 3, die ich dann kennengelernt habe, dieses wirklich in die Verantwortung gehen können, also keine ganz krassen Leitplanken, ganz engen Leitplanken zu haben, die ja in manchen Franchise-Systemen durchaus vorhanden sind, die auch natürlich was Gutes haben können, aber für mich war es eben wichtig, eher so ein bisschen breit, also ein bisschen mehr Bewegungsspielraum zu haben, wirklich der Unternehmer sein zu können, vor Ort entscheiden zu können, auch das lokale Marketing komplett selber spielen zu können, netzwerken zu können, auch zu müssen natürlich, mit den Herstellern eigene Verträge abzuschließen. Also es gibt keinen zentralen Einkauf bei uns, sondern wir machen die Verträge selber mit den Herstellern und diese Dinge fand ich für mich halt super. Und gleichzeitig aber nicht eben alleine zu sein, weil wie gesagt, ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwie alles komplett alleine zu stemmen, was das Produkt angeht, aber natürlich auch, was das Unternehmerdasein angeht, was steuerrechtliche Dinge angeht, was eben all das angeht, was ja eine Selbstständigkeit auch mit sich bringt, gerade am Anfang. Aber wie gesagt, dieser Unternehmergeist, das war auch wirklich nochmal ein cooles Erlebnis. Das allererste Partnertreffen habe ich noch nicht gestartet. Das war vor meinem Start im Februar 2013, war das Partnertreffen. Im März hatte ich dann eröffnet. Das hat stattgefunden im damaligen Emotion Shop Düsseldorf Nord. Und das war so, dass dieser Shop in einer ehemaligen Tankstelle untergebracht war. Relativ klein und beengt, genau, schon auch cool. Und der Raum, wo das war, also das Treffen war im Verkaufsraum, haben die einfach ein bisschen freigeräumt. Und es hieß schon in der Einladung: bitte bringt Winterjacken mit, weil wir können den Raum nicht heizen.
Genau. Okay, der Anfang eines Franchise-Systems, ja, das sieht heute auch anders aus.
Ja, sieht komplett anders aus natürlich, wobei es immer noch sehr bodenständig ist und so. Aber genau, ne, das war das. Und dann bin ich dahin, dann saßen, wie gesagt, da 10 Leute, die eben schon Partner waren. Und die durfte ich dann kennenlernen und da habe ich es auch schon gemerkt, so dieser, ne, dieses Unternehmerische, dieser Geist, so dieses Machen und dieses auch völlig egal, was vorher irgendjemand gemacht hat, ne, so, also diese kein Dünkel, kein irgendwie sich irgendwie auf die Brust trommeln, was für ein geiler Typ man ist oder war in einem Job, den man vorher gemacht hat, aber fast alle irgendwie Quereinsteiger, also hatten irgendwie schon mal eine Berufsbiografie.
Ja, das ist ja das Typische im Franchise, genau, ne, dass du halt als Quereinsteiger ohne Ausbildung oder Studium halt starten kannst.
Ja,
ne?
Ja, genau, das ist bei Emotion bis heute auch so und das fand ich einfach cool, das so zu erleben. Ne? So, das heißt, das Feuer wurde immer weiter angefacht im Prinzip. Aber ja, die Hürden, wie gesagt, groß. Ich habe Ende November, weiß ich, am 30. November bin ich zu meinem Chef damals gegangen, habe ihm die Kündigung gegeben. Danach ging es mir richtig, richtig schlecht. Also wirklich dachte, ey, scheiße, was hast du getan? Ne? Du hast dir deinen sicheren Job aufgegeben und weißt überhaupt nicht, was kommt, wie es wird, ob du es schaffst. Und hatte erst 3 Tage später den finalen Termin mit der Volksbank damals, um die Finanzierung halt wirklich all in. Also wirklich, ne, ich wollte aber zum Saisonstart halt eben da sein, also sprich im Frühjahr, und wusste, das braucht halt schon noch ein bisschen Vorlauf, also wirklich all in mäßig. Hatte mega weiche Knie also es war wirklich der totale Sprung ins kalte Wasser, aber habe da echt gemerkt, wie schwer der Weg tatsächlich ist, so auch für mich persönlich eben dann so, ne, dass den zu gehen.
Aber es ist sehr cool, dass du es beschreibst, weil ich glaube, das ist eine Empfindung, die viele nachempfinden können. Ja. Ne? Der eine oder andere hat da vielleicht auch schon Muffensausen. Und ich glaube, heute in Retrospektive würdest du wahrscheinlich sagen, so ganz schlecht war die Idee für dich jetzt nicht, oder?
Ja, absolut. Ne? Also ich hatte so viele Momente, wo ich wirklich verzweifelt war, und ich hatte so viele Momente, wo ich total erfüllt war, ne? So von dem, was ich tue. Und die Zeiten, die Phasen, die Momente, wo ich total glücklich war, die überwiegen bei weitem, ne, so in der Rückschau. Aber das finde ich halt total wichtig, dass man da sehr wach ist und immer wieder schaut, wo stehe ich gerade, was ist wichtig für mein Unternehmen, ne, so was muss ich wirklich auch strategisch tun und damit wir gut aufgestellt sind und so weiter. Diese Zweifel oder dieses Schwierigsein, so, das war von am Anfang so und das ist schon auch immer wieder mitgelaufen. Ne? Also ich glaube, auch das ist ein Antrieb für mich, weil es für mich nie selbstverständlich war, das Business zu betreiben. Es war nie selbstverständlich, Unternehmer zu sein oder auch, dass es funktioniert. Ne? War für mich nie etwas, was ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall so, sondern es ist schon so, dass da schon immer wieder Muffensausen vorhanden war. Gerade am Anfang war es natürlich extrem, weil
bist du denn resilienter geworden?
Ja.
Also, dass du jetzt sagst, okay, wir sind gerade wieder in so einer Wirtschaftsthematik drin, aber ich habe jetzt heute vielleicht mehr Zuversicht als früher, weil ich die Spielregeln besser verstanden habe, kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Also Erfahrung macht natürlich sowieso ganz, ganz viel aus. Ist ja immer so und in dem Fall auch. Ne? Also mich wirft längst nicht mehr das um, was mich vor Jahren umgeworfen hätte oder umgeworfen hat. Ne? So, also egal, ob es jetzt im Kleinen ist, wenn irgendwie ein Kunde, eine Kundin eine Reklamation hat, die wir vielleicht nicht hundertprozentig sauber bearbeitet haben, zumindest am Anfang, wo es dann irgendwie auch eine Beschwerde gibt. Das war so in der ersten Zeit halt wirklich so der absolute GAU, wo ich dann auch darüber schon schlaflose Nächte hatte. Im Kleinen, aber im Großen natürlich auch das ganze Thema Kapital, Liquidität, eben das Unternehmen weiterzuentwickeln, Mitarbeiterinnen zu führen. All diese Themen, ne, so die sind groß, aber eben mit der Zeit wächst man da total, also bin ich reingewachsen und bin definitiv resilienter geworden und gelingt mir das viel besser und auch ohne oder mit viel mehr Schlaf sozusagen, also ohne wirklich komplett so mental auch da mich da vereinnahmen zu lassen. Definitiv, also das ist ein Prozess, der da mitläuft und über den ich auch sehr froh bin, weil sonst macht es halt auch dann irgendwann keinen Spaß mehr.
Ja, okay. Ja, spannende Entwicklung, dass du das so auch in der Retrospektive sehen kannst. Was ist dabei jetzt heute? Du hast ja jetzt 10, 11, 12 Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Was motiviert dich, dem Franchise-Geber heute noch Gebühren zu zahlen? Weil gelernt wirst du das meiste schon, du wirst es gelernt haben.
Dass ich gern Teil von Emotion bin, von der Gruppe bin. Es ist eine Art von Zuhause für mich. So. Ich bin nicht der sagt, das ist eine Familie. Das ist zwar so, also gern, glaube ich, auch seitens Emotion immer so das Ding, wir sind eine große Familie. Für mich ist es schon ein Geschäftspartner, weil Familie ist für mich was Bedingungsloses. Ne? So, also da ist eine bedingungslose Liebe, da ist eine bedingungslose Unterstützung und all das. Und das finde ich im familiären Bereich oder von mir ist auch bei Freundschaften auch genau gut, so dass das dann so ist. Aber ich finde im Zusammenhang mit einem Business finde ich es schon wichtig, dass es schon auch nicht bedingungslos ist, also beiderseits, ne, so, ich finde ja auch wichtig, dass andere Emotion-Partner so agieren, dass ich dann dahinter stehen kann und sagen kann, da ist noch ein Emotion-Kollege in einem anderen Ort, da können sie auch hingehen, wenn sie jetzt im Urlaub sind oder wenn sie vielleicht umziehen oder so. Ne?
Ich würde es mal vielleicht mit den Orten freundschaftliche Zusammenarbeit. Genau. Das ist eine Freundschaft, wir sind gemeinsam, wir sind ein Netzwerk und arbeiten eng zusammen und vertrauen uns am Ende auch.
Ja, total, ne? Genau. Freundschaftlich, partnerschaftlich finde ich da auch nochmal einen ganz guten Begriff in dem Zusammenhang. Und das ist genau das, ne, was für mich ausmacht und weswegen ich immer noch sehr gerne bei Emotion bin, weil das ist für mich einfach ein sehr verlässlicher Geschäftspartner immer gewesen, von Anfang an. Ich hätte es ohne den nicht gemacht, ja, ich hätte es ohne den auch nicht geschafft, ganz klar. Das spielt auch noch sicherlich Loyalität mit rein. Es ist einfach so, ich bin ein loyaler Mensch und er wird mich schwer tun, da einfach die Tür zuzumachen sozusagen, von wegen, ja, jetzt, damals habt ihr eure Schuldigkeit getan, aber jetzt bin ich schlau genug und so.
Aber du kriegst ja auch heute noch was.
Ne? Es ist nicht nur das, ne? So, also es ist auf jeden Fall so, dass ich immer noch profitiere, eben vor allem natürlich von dem Austausch, den wir haben, umso mehr, je größer wir werden, wahnsinnig viele Erfahrungswerte, die wir teilen können.
Zugänge, Lieferanten, glaube ich, spielt bei euch auch eine Rolle. Ne?
Ein ganz anderes Standing in Markt, so mit über 100 Emotion Shops, bist du wirklich dann ein Player und eben nicht der kleine Krauter da um die Ecke, ne, der da versucht irgendwie klarzukommen, sondern du hast einfach ein Standing, du hast andere Zugänge, genau, du hast eben aber auch ganz andere Möglichkeiten, dich selbst zu qualifizieren, aber auch dein Team vorzubilden. Es gibt ja seitens Emotion die Academy, wo Trainings stattfinden, ob das online ist, ob das auch in Präsenz ist. Du kannst bei anderen Partnern, Partnerinnen anrufen, du kannst selber sagen, ich komme mal vorbei, du kannst Mitarbeiter austauschen, mal einfach, dass die lernen oder kennenlernen, wie es bei denen ist, ob es in der Werkstatt ist, ob es um Prozesse geht, natürlich Best Practice und so weiter. Also das ist für mich also so das Wesentliche, rein faktisch. Ne, so. Plus natürlich die Marke Emotion, wie gesagt, da nicht allein zu sein, auch eine Ausstrahlung zu haben auf den Kunden, die Kundin, wenn die auf die Website gehen, die wiederum auch sehr präsent ist und sehr prominent bei Google Marketing platziert, Marketing überregional, so, ne, das sind definitiv Mehrwerte.
Und du musst dich nicht drum kümmern?
Beim Überregionalen nicht. Das ist eben was tatsächlich Emotion macht. Also die Website und dass die Website halt wirklich eigentlich immer oben ist, in der freien Suche mindestens, wenn irgendjemand was zum Thema E-Bike eingibt. Lokal machen wir es, wie gesagt, dann selber.
Aber ihr zieht euch quasi Konzepte aus der Schublade wahrscheinlich. Ja, ne? Du musst ja jetzt nicht den Flyer alles selber ausdenken.
Das gibt es natürlich auch. So Marketingmaterialien ist auch immer besser geworden. Aber am Anfang natürlich auch viel so rudimentär, ne? So dieses Startup-mäßige. Aber das ist alles super professionell geworden. Und in der Tat, ne, da braucht man dann nur so ein paar Dinge anklicken sozusagen online und ein paar Fotos nochmal verschieben. Und dann hat man halt einen Flyer.
Ja. Und du sprichst was Wichtiges an, ne? Das am Anfang rudimentär. Also man darf ja nicht vergessen, auch ein Franchise-System ist ein Unternehmer. Auch der Franchise-Geber ist ein Unternehmen. Also Franchise-System ist ein Unternehmen. Franchise-Geber ist ein Unternehmer. Mhm. Und dieser Unternehmer war auch mal Gründer. Mhm. Der ist quasi die gleiche Strecke abgelaufen und zeigt dir im Grunde, was seine Erfolgsfaktoren waren. Und auch ein Franchise-System entwickelt sich weiter. Ne? Und wenn man sich einem jungen Franchise-System anschließt, wie du damals mit in Anführungsstrichen nur 10 Partnern, da weiß man, dass man A, mitgestalten kann, B, aber auch das eine oder andere aushält, was noch nicht so läuft, was man optimieren kann und C, dass das Ganze einfach sich weiter voranentwickelt und in 5 oder 10 Jahren nochmal anders ausschaut.
Ja, total. Finde ich total spannend, genau was du sagst. Auch guter Hinweis, finde ich nochmal, dass man da wirklich auch auf Augenhöhe agiert und agieren kann und sollte auch. Ne? So, dass eben der Franchise-Geber ist nicht irgendwas Anonymes, irgendeine Krake, ne, die da irgendwie nur das Geld will oder so.
Und auch nicht allwissend,
genau. Ne, so eben, also dieses Mitgestalten können sicherlich, wie du sagst, das ist auch unterschiedlich, je nachdem, welches System man dann hat und so. Aber das ist bei uns, bei Emotion, definitiv ganz, ganz großer Punkt. Man muss es halt auch tun, ne, so, und man auch da, ne, einfach mitmachen und eben nicht die Einstellung haben, dass man was, sagen wir, komplett Fertiges ständig vor sich hat und einfach nur den Laden aufmacht und dann funktioniert das oder so, ne? Sondern einfach, das zieht sich ja so durch, aber es gilt eben wirklich auch für das gesamte System und da herrscht bei Emotion einfach eine gute Kultur, ne? So, das finde ich sowieso immer ganz wichtig, was für eine Kultur ist da, das gilt ja fürs eigene Unternehmen, aber es gilt dann eben auch, finde ich, im Zusammenarbeit mit dem Franchise-Geber und wie der wiederum mit den einzelnen Franchise-Nehmern umgeht, wie der auch in kritischen Phasen agiert, ne? So gerade wie wir es jetzt haben, finde ich super. Super interessant jetzt auch zu erleben, wie das jetzt momentan ist und ich finde es sehr, sehr stark, was da passiert und das ist eine hohe Glaubwürdigkeit aus meiner Sicht, weil es sind Unternehmer, es sind auch welche, die genau dieses Business selber mal betrieben haben, die eine hohe intrinsische Motivation auch haben und natürlich auch logisch geschäftliche Interesse haben, deswegen sage ich ja, das ist jetzt nicht nur eine Freundschaft oder irgendwas Familiäres, sondern da geht es auch um Kohle. Aber
ist auch keine NGO.
Das eben, ne? Genau, ne? Aber das sind wir ja alle, ne? Wir wollen ja alle Geld verdienen und das ist doch cool, ne? Wenn man da das gemeinsam tun kann und immer wieder dafür sorgt, dass es noch besser gelingt oder dass man Wege findet, die andere noch nicht gefunden haben und all diese Dinge.
Sehr cool. Final die Frage, wenn du so zurückblickst, gerade auf dein Leben auch so als Privatmensch, möchte ich mal sagen. Wie bist du für diese mutige Entscheidung belohnt worden nach 10-12 Jahren?
Ja, also ist eine gute Frage oder eine Frage, wo wir, glaube ich, nochmal lange sprechen könnten, was wir jetzt nicht tun, aber weil es auch da aus meiner Sicht nicht was irgendwie so eine Überschrift gibt, ne, wo ich sage, so ne, schwarz oder weiß oder so, sondern das sind, also ich habe die letzten 12 Jahre auf vieles verzichtet. Ne, das ist einfach so. Wenn ich meinen Freundeskreis angucke, das sind eben, da, interessanterweise ist da gar kein Unternehmer dabei. Also ich kenne da viele schon aus der Schulzeit. Ist total schön, mich mit denen auch immer wieder zu treffen, weil da natürlich eine ganz tiefe Verbundenheit ist und so. aber die haben halt die letzten 10-12 Jahre andere Dinge gemacht als ich oftmals. Die sind auf Reisen gegangen, ein Kumpel von mir, was weiß ich, der war schon, glaube ich, fast auf der ganzen Welt oder was. Andere haben vielleicht irgendwie ein krasses Hobby sich angeeignet, wieder andere haben halt irgendwie, sind voll in der Familie aufgegangen oder so. Ne? Das sind so alles.
Du hast viel gearbeitet.
Ich habe sehr viel gearbeitet und trotzdem, oder was ist trotzdem, für mich ist es so, ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil ich habe wahnsinnig viel Kraft geschöpft aus diesen 12 Jahren. Ne? So, und es hat mich viel Kraft gekostet, definitiv. Finde ich schon wichtig, das auch zu erkennen. Und dann vielleicht auch mal, wie ich es dann auch getan habe, so umzustrukturieren im Unternehmen, dass ich halt nicht der bin, der 6 Tage die Woche im Laden steht, halt wirklich jeden Scheiß macht, sondern eben dafür zu sorgen, dass ich Leute habe, denen ich vertrauen kann, die ich entwickle natürlich, die dann Verantwortung übernehmen und so weiter. Das hat dazu geführt, dass ich einfach mich auch mehr und mehr rausziehen konnte aus dem Tagesgeschäft.
Bis hin zu, dass du 2 Standorte hast.
Standorte habe, die ich aber nicht eben selber als Shopleiter betreue, sondern wirklich als jemand, der versucht, das Team gut zu führen, die Verantwortung haben, gut zu führen, denen zu ermöglichen, dass die halt die Verantwortung auch wahrnehmen können und so weiter. Genau, ne, so, aber ja, die Power, die ich einfach bekommen habe durch das, was ich getan habe, die ist wirklich mit nichts aufzuwiegen für mich jetzt so. Ne? Also ich bin so froh, weil ich ja damals gar nicht wusste, ob es klappt, ob ich Unternehmer sein kann, ob ich ein guter Unternehmer sein kann und all das wusste ich ja nicht. Ich wollte es aber wissen. Also das war ja so der Treiber. Ich wollte es erfahren. Ich wollte nicht darüber, nur darüber nachdenken. Eigene Entscheidungen treffen können, so dieses selber machen können und so. Das war ja das. Und ich wusste aber nicht, ob ich es schaffe. So, und das geschafft zu haben und immer wieder schaffen zu können, eben mit völlig neuen Parametern. Der Markt ist super dynamisch, man muss sich jedes Jahr neu überlegen, wie stellen wir uns auf, wo sind unsere Alleinstellungsmerkmale, was ist im Team wichtig, Menschen zu führen, was ein super wichtiger Faktor geworden ist. Ich habe mittlerweile über 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und so. Also ich selbst muss mich ständig weiterentwickeln, ne? So das macht mir total Spaß, gibt mir wahnsinnig viel Befriedigung und deswegen bin ich froh, eben nicht das krasse Hobby zu haben, nicht die Riesenfamilie zu haben, nicht irgendwie sämtliche Kontinent bereist zu haben. Das ist auch geil, überhaupt keine Frage. Das fehlt mir sicherlich manchmal auch. So, gibt auch die Momente, ja, ne? So, genau, kann noch kommen. Aber das, was ich da gelernt habe, erfahren habe, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Erfolge, die ich mit meiner eigenen Hände Arbeit sozusagen dann erreicht habe, das ist der Wahnsinn.
Und du hast ja vieles in der Hand, ne? Genau. Also wenn ich sage, das kann ja noch kommen, ist ja auch eine Frage der Priorität. Ja. Die Aufbauphase ist eine Aufbauphase, müssen wir nicht drüber reden, die ist aufwendig, tust du es nicht, wirst du wahrscheinlich den Bach runtergehen. Es wird häufig nicht funktionieren. Aber dann irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du ja, wie du beschreibst, viele Entscheidungen treffen kannst und du kannst dich auch entscheiden, wie hoch die Priorität ist zwischen Reisen und Co., dass du ein System baust, das sehr unabhängig von dir ist, vielleicht nicht ganz so mörderisch erfolgreich, weil du weniger präsent bist. Und auch das kann man in Frage stellen, ob das die logische Folge ist. Und dann reist du halt mehr, weil du über deinen Urlaub auch selber entscheiden kannst und nicht der Arbeitgeber. Oder aber du sagst, ich gehe auf Wachstum, ich will mich weiterentwickeln, ich will das Unternehmen weiterentwickeln, ich will viel arbeiten. Und das hat für mich die höhere Priorität. Und ich glaube, das ist der Luxus, den wir als Unternehmer haben, nämlich diese Entscheidung treffen zu können und dass nicht jemand anderes uns diktiert, wo wir unsere Prioritäten hinlegen.
Total gut, was du sagst und genau, stimmt, ne? Das ist so und das ist wirklich auch nochmal ein Riesenunterschied tatsächlich zu dem Angestellten-Dasein. Ich meine, natürlich haben wir auch Abhängigkeiten. Es ist ja nicht so, dass wir komplett frei sind und immer das machen tun, was wir wollen, logisch. Ne?
Ja, Mitarbeiter melden sich, ich bin krank, dann musst du überlegen, wie genau, kriege ich es aus?
Genau, ne? Dann musst du es irgendwie kompensieren. Bei uns ist ja auch nochmal Endkundengeschäft, da hast du dann auch krasse Abhängigkeiten und so. Aber ja, trotzdem dieses dein eigener Herr sein, wirklich entscheiden zu können, welchen Weg will ich gehen, auch mit welchen Menschen will ich zusammenarbeiten, ne, so, und wie will ich, also was habe ich selber für Ziele auch, das ist eben wirklich was sehr einzigartig ist und was das Unternehmersein, das Selbstständigsein halt wirklich für mich halt zu etwas sehr Attraktivem macht. Und genau wie du sagst, ich bin jetzt wieder an einem Punkt oder war an einem Punkt, wo ich für mich entscheiden konnte, wie soll es dann weitergehen. Also will ich eben derjenige sein, der eben 60, 70, 80 Stunden die Woche macht und da vielleicht Spaß dran hat oder merke ich, es ist eine neue Lebensphase bei mir ich merke einfach, da sind Bedürfnisse, die wollen auch irgendwie gestillt werden und kann mein Unternehmen so aufstellen, damit das gelingt oder zumindest kann ich es probieren, ne, ob das so funktioniert. Und da sind wir mit meinem Team, weil da wird das Team umso wichtiger natürlich, sind wir auf einem guten Weg. Die Vision ist da. Ne, so, und die Vision ist tatsächlich, ich will Unternehmer sein, aber ich will gleichzeitig auch ein Leben außerhalb des Unternehmens haben können sozusagen. Und das ist sozusagen so das, vielleicht, was mich jetzt neuerdings antreibt, könnte man sagen.
Sehr cool. Eigentlich ein passendes Schlusswort, Niklas. Ich danke dir für die Einblicke und in deine Gefühlswelt auch, dass du so offen warst, auch über die Zweifel und die Hürden und die Selbstüberwindung zu sprechen und gleichzeitig aber eben auch das, was du heute daraus mitnimmst und beide Seiten uns gezeigt hast. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und ich hoffe, dass da den Zuhörern das auch, dass sie da für sich was rausnehmen können, dass sie es für sich, ihr da draußen, für euch übersetzen könnt. Was heißt das für euer Leben? Und ja, vielleicht ist Emotion eine Option, vielleicht ist Franchise eine Option oder vielleicht ist einfach Unternehmertum, Selbstständigkeit eine Option. Ich wünsche es euch da draußen und ja, dir, Niklas, wünsche ich vor allem, dass du durch die Phase jetzt gut durchkommst und wir in 5 Jahren nochmal miteinander sprechen, dann hast du im Zweifelsfall den 3. Standort.
Genau. Vielen Dank, Steffen, danke dir.
Macht es gut, du auch. Bis dann. Ciao.